Medien, Vielfalt, Thüringen. Ein Podcast der Thüringer Landesmedienanstalt.
Herzlich willkommen zur 14. Folge des TLM-Podcast Medien, Vielfalt, Thüringen. Unser Podcast ist ja nun schon über ein Jahr alt und wir haben schon mit vielen verschiedenen interessanten Menschen aus dem Land und aus der Welt gesprochen. Letztes Mal zum Beispiel mit dem Geschäftsführer der Digitalagentur hier aus Thüringen zum Thema Thüringen Digital, wohin entwickelt sich der Freistaat. Heute gucken wir mal wieder ein bisschen weiter und nähern uns mal wieder einem ganz dringenden Thema, was eigentlich sehr klein, aber auch ganz, ganz groß ist, nämlich dem Jugendmedienschutz. Wir wollen uns der Frage nähern, was ist die BZKJ, wofür brauchen wir sie, kann das nicht auch die KJM erledigen und was ist eigentlich dieser ganze Abkürzungskram und wofür brauchen wir Jugendmedienschutz? Sebastian Gutknecht ist heute mein Gesprächspartner. Das ist ein Mann, der es wissen muss, denn er ist der erste Direktor und das jetzt seit gut einem Jahr dieser im vergangenen Jahr neu geschaffenen BZKJ, ich löse mal die erste Abkürzung auf, das ist die Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz. Die sitzt in Berlin, wie es sich für ordentliche Bundesbehörden gehört. Gleichzeitig ist er aber auch langjähriges, sie sitzt gar nicht in Berlin, ich kriege schnell Kopfschütteln. Super, da können wir gleich nochmal drüber reden, wo sie sitzt. Vom Tonfall her werden Sie es aber gleich hören, wenn ich ihn zu Wort kommen lasse, was ich sofort mache. Ich will nur kurz noch sagen, dass er auch schon langjähriges Mitglied in der KJM, der Kommission für Jugendmedienschutz, ist und heiße ihn damit herzlich willkommen hier im Studio.
Ja, ich freue mich sehr, hier zu sein.
Ich bin Kirsten Kramer und sage jetzt noch drei Sätze zu Herrn Gutknecht und dann geht's wirklich los. Sebastian Gutknecht ist Jurist. Er hat in Köln studiert und in Siena, wie schön, und ist dann Nordrhein-Westfalen sehr lange und wahrscheinlich sogar bis heute, wenn ich das jetzt so richtig einschätze, mein Fauxpas von eben, treu geblieben. Er hat seine berufliche Karriere gestartet bei der Arbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz in Nordrhein-Westfalen, in Köln, und wurde dann auch dessen Geschäftsführer seit 2012. Seit 2008 ist er in der KJM und hat dort die obersten Landesjugendbehörden vertreten. Die KJM ist ja so ein Mischkonstrukt aus Landesmedienanstalten und Bundes- und Landesvertretern. Und seit 2021, seit 1. Juni, ist er nun Gründungsdirektor dieser eben schon mehrfach erwähnten Bundeszentrale. So, Herr Gutknecht, viele Köche verderben den Brei. Gilt das beim Jugendmedienschutz eigentlich auch?
Nein, beim Jugendmedienschutz ist es so, dass wir zwar sehr viele unterschiedliche Köche oder auch Rezeptschreiber oder wahrscheinlich auch Genießer haben. Nein, wir haben es aber insbesondere mit einer Thematik zu tun, die in Deutschland schon immer auf sehr vielen Schultern oder wir würden auch sagen Zuständigkeiten verteilt sind. Von der Bildung über die Kinder- und Jugendhilfe, über die Medienkompetenzförderung, aber eben auch über die klassische Regulierung, die sozusagen eben gegen Gefährdende vorgeht. All das verstehen wir unter dem Begriff Kinder- und Jugendmedienschutz und deswegen gab es auch schon immer sehr viele unterschiedliche Funktionen oder dann eben auch Einrichtungen über die verschiedenen Handlungsebenen hinweg, wie wir so schön sagen, also kommunale Akteure, kommt jeder drauf, ob jetzt dann eben in der Bildung oder sei es auch klassisch beim Jugendamt, wo Jugendschutz bearbeitet wird, dann aber eben über Fachstellen, die entweder Gefährdungseinschätzung vornehmen oder auch fachliche Erkenntnisse zusammentragen, damit die Praxis daraus sich speisen kann, aber eben auch Regulierer, die gegen Anbieter vorgehen, die eben gegen gesetzliche Vorgaben verstoßen zum Schutze von Kindern und Jugendlichen. Und einer dieser Strukturen saß schon seit 1953 in Bonn. Das war die Bundesprüfstelle damals für jugendgefährdende Schriften, seit 2003 Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien. Und auf diese Struktur ist das jetzige Konzept der Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz sozusagen aufgesetzt. Das heißt, die Tätigkeit der Prüfstelle wird weiter im Haus der Bundeszentrale wahrgenommen. Es ist aber eben so, dass neue Aufgaben hinzugekommen sind. In Kurzform geht es darum, zum einen den Kinder- und Jugendmedienschutz strukturell weiterzuentwickeln, also Formate insbesondere zu organisieren, aber auch Erkenntnisse zusammenzutragen, beispielsweise eben darauf bezogen, welche Mediennutzungsformen gibt es, was ist gefährlich, vor allem aber eben, wie können Gefährdungen sinnvoll oder auch wirksam eingegrenzt werden, durch welche Maßnahmen. Gleichzeitig aber, auch das ist neu durch das Gesetz, es geht nicht nur um Schutz im Sinne von Abschirmung, sondern gleichzeitig schauen wir immer, wo ist es auch wichtig, Teilhabe oder eben auch Kinderrechte letztlich zur Wirkung zu bringen. Es geht eben nicht mehr darum, Mediennutzung ja, nein, sondern bei der Mediennutzung sollen Gefährdungen einerseits ausgeschlossen werden, andererseits sind Medien gerade eben ein wichtiges Instrument für Kinder und Jugendliche, ja nicht nur am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen, sondern letztlich in der eigenen Persönlichkeitsentwicklung. Und diesen Spagat versuchen wir also letztlich unter diesem Stichwort Weiterentwicklung des Kinder- und Jugendmedienschutzes ja in greifbare Aussagen zu übersetzen.
Greifbare Aussagen sind ein super Stichwort, denn das ist ja eine enorm weite Palette, die Sie da gerade aufgemacht haben, noch recht abstrakt. Können Sie mal ein bisschen konkreter erzählen, was sind jetzt so Ihre aktuellen Schwerpunkte, wohin richten Sie sich aus? Ein Jahr sind Sie jetzt schon quasi aktiv on the job. Was ist gerade der Schwerpunkt in Ihrem Haus? Wo sind die ganz gravierenden Problempunkte, die Sie gerade angreifen wollen?
In der Tat, das ist das sozusagen Problem und gleichzeitig die Herausforderung, auch positiv im Kinder- und Jugendmedienschutz. Die Möglichkeit der Gefahren ist unendlich. Gleichzeitig haben wir uns in einem ersten Schritt daran gemacht, in einer übrigens auch bei uns nachlesbaren Publikation im Gefährdungsatlas sozusagen Gefahrencluster zu bilden. Also überhaupt Gefährdungen, die jetzt über das Bekannte an inhaltlichen Gefährdungen hinausgehen, erstmal zu beschreiben oder auch unter bestimmte Überschriften zu packen. Da sind wir aber immer noch bei weit über 40 gelandet und wir haben es jetzt in Schwerpunkte weiter sortiert, um ein Thema beispielsweise zu nennen, Schutz vor sexualisierter Gewalt im digitalen Bereich. Es ist immer noch ein sozusagen Oberthema, das sich entweder in bekannten Phänomenen wie Sexting, Grooming, das sind, man merkt es schon an der englischen Sprache, also letztlich auch wieder nur Versuche, Phänomene irgendwie greifbarer zu machen. Aber so nähern wir uns sozusagen erstmal überhaupt der Gefahrenbeschreibung an. Und da haben wir definitiv einen Schwerpunkt, den wir sowohl auf sozialen Netzwerken betrachten können, aber eben auch jetzt wiederum Stichwort Teilhabe oder auch Begleitung bei der Mediennutzung. Wir sehen eben gleichzeitig, dass ja auch bestimmte Vorlieben bestehen, teilweise von Jugendlichen selber. Das geht sogar bis hin zu selbstgefährdendem Verhalten. Bestimmte sexualisierte Inhalte, seien es jetzt Abbildungen, seien es sonstige Äußerungen, selber zu produzieren, um beispielsweise dann entweder nicht nur der eigenen Aufwertung da etwas beizutragen, sondern auch andere abzuwerten. Und sei es, dass es in Richtung Wettbewerb geht, wer sieht wie wo am besten aus, aber eben auch Abwertung, schau mal, wie der und der aussieht. So wird das aber nichts mit einem sozusagen ernstzunehmenden Großwerden als Frau oder als Mann wahrscheinlich ähnlich. Und wir sehen es immer wieder, man kommt ganz schnell eben auch in letztlich immer wieder dieses Bild, man macht eine Tür auf und kommt in einen Raum, wo man in mehrere Richtungen weiterdenken kann. Das ist sozusagen die Herausforderung, die auch interessant ist. Gleichzeitig muss es so greifbar sein und das ist sogar manchmal ein Problem, weil eben bestimmte Zusammenhänge auch nicht sozusagen verkürzbar sind, wo es dann eben bei der Risikoaussage auch manchmal gar nicht so einfach ist, jetzt zu sagen, wo haben wir definitiv Risiken, wo wir bisher vielleicht dachten, das ist gar nicht so schlimm, wo ist es möglicherweise aber auch genau andersrum, wo vielleicht die Aufmerksamkeit auf bestimmten Nutzungsformen oder sei es auch Medienangeboten liegt, die vielleicht so gesehen eher ein Hinweis sind, um das auch ganz klar zu sagen an dieser Stelle, auf Probleme, die eher pädagogisch in der realen Welt zu lösen sind und weniger über die Frage, wie ein bestimmtes Medienangebot gestrickt ist, was möglicherweise eine ganz objektive Struktur ist.
Und wenn Sie jetzt diese Gefährdungen lokalisieren oder beschreiben, wenn Sie diesen Gefährdungsatlas, der ja öffentlich einsehbar ist, den haben Sie ja auf Ihrer Seite, das haben Sie gerade beschrieben, der ist jetzt da. Und nun?
Und nun sitzen wir gerade daran, zum einen jetzt die Formate, wo wir, das Gesetz spricht so schön von der Verantwortungsgemeinschaft, von Staat, Gesellschaft und auch Anbietern oder der Wirtschaft. Also wir haben Formate konzipiert, wo letztlich unter diesen Schwerpunktthemen wir jetzt versuchen, nicht nur Expertise, sondern vor allem Sichtweisen, aber natürlich auch, wie man neudeutsch so schön sagt, Monitoring zu organisieren, dass also auch dargestellt wird, was gibt es beispielsweise auch schon an Vorsorgemaßnahmen auf Anbieterseite, dass aber gleichzeitig auch klar dargestellt wird, welche sowohl Gefährdungsannahmen als aber auch Erwartungen an eine positive Mediennutzung bestehen, beispielsweise aus dem pädagogischen Bereich, bestehen aber auch natürlich teilweise schon wissenschaftlich abgesichert aus dem entwicklungspsychologischen Bereich. Wir haben also den durchaus ambitionierten Ansatz, also entsprechende Positionen, Sichtweisen zusammenzubringen und gleichzeitig das aber nicht sozusagen als Austausch enden zu lassen, sondern ganz, ganz klare Ziel ist, diese ja letztlich Gefährdungsbereiche mit möglichst klaren Kriterien zu unterlegen, so wie wir das eben klassisch aus dem Bereich der Prüfung von Inhalten auf Entwicklungsbeeinträchtigung oder Jugendgefährdung kennen, weil das Gesetz eben ganz klar ja auch vorsieht, es geht auch darum, Verstöße letztlich zu sanktionieren, beziehungsweise eben ja einen Kriterienkatalog zu entwickeln, an denen sich die Anbieter dann auch zu halten haben. Und das wird dann sozusagen sukzessive dann über entsprechende Prozesse dann auch hoffentlich schnell und auch sehr gehaltvoll unterfüttert.
Ich bin gespannt. Aber ja, es ist natürlich immer wichtig, unterwegs zu sein und in diesem Bereich auch nicht nachzulassen und mit allen Akteuren, die es am Markt so gibt, auf den verschiedenen Ebenen zusammenzuarbeiten. Das ist der neue Bereich Ihrer Behörde. Wollen Sie überhaupt Behörde genannt werden? Wir als Landesmedienanstalten sehen das, hören das immer mit gemischten Ohren und Augen, weil, naja.
Ich bin ein sehr erfreuter Leiter einer Bundesbehörde.
Das ist schön.
Das ist so, wie es ist.
Das ist, wie es ist, das stimmt. Und zu den Aufgabenbereichen Ihrer Bundesbehörde gehört ja nicht nur dieser spannende neue Bereich, der ja auch noch in der Entwicklung begriffen ist und wo es ja eben auch viele Schnittstellen gibt. Es gehört auch nach wie vor dazu, das Indizierungsverfahren. Das ist ja eine ganz alte Einrichtung schon, um Dinge, die ursprünglich in der analogen Welt stattgefunden haben, eben für Minderjährige nicht sichtbar werden zu lassen, um sie vor den damit verbundenen Gefahren zu schützen. Jetzt leben wir ja gerade die Jugendlichen mehr oder mindestens genauso viel in einer digitalen wie in einer analogen Welt. Ist dieses Indizierungsverfahren nach wie vor hochaktuell? Wird das noch nachgefragt? Ist das noch effektiv?
Das Indizierungsverfahren hat immer schon die Aufgabe gehabt, natürlich am Einzelfall dann entsprechend aufgezogen, grundsätzliche Aussagen machen zu können, welche Inhalte, klassischerweise eben dann statischer Medien, sind jugendgefährdend oder nicht, um damit natürlich auch letztlich jetzt nicht nur Spruchpraxis zu entwickeln, sondern ja, heute würden wir sagen, eine Orientierungsfunktion zu geben, jetzt nicht nur für Anbieter, was kann ich frei veröffentlichen, was nicht, sondern eben auch umgekehrt. Also wir haben ja da schon eine erhebliche Gefahrenintensität, wenn wir sagen, bestimmte Inhalte sind für das positive Aufwachsen oder, um mit dem Gesetz zu sprechen, für die Entwicklung einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit gefährdend. Das war also immer schon so, dass letztlich aus dieser Einzelfallprüfung dann inhaltliche Aussagen abgeleitet werden konnten, was kann im Rahmen des Artikel 5, wo es um die Meinungsfreiheit geht, zugunsten der Jugend oder des Jugendschutzes eingeschränkt werden oder nicht. Das waren Grundsatzfragen immer an einzelnen Fällen aufgezogen. Gleichzeitig hat das Indizierungsgeschäft immer sozusagen die Inhalte, oder es ist das inhaltliche Standbein letztlich der Regulierung, entweder früher über Ordnungsbehörden oder auch Strafverfolgungsbehörden, die dann ja Gewerbetreibende kontrollieren, oder eben auch die Medienaufsicht, in dem Fall die KHM, die dann eben Beschlüsse über Indizierung dann über den Regulierungsweg versucht durchzusetzen. Dieses Instrument ist 2003 aus der Trägermedienwelt ins Internet übersetzt worden, ich sag's mal so. Wir brauchen da gar nicht groß natürlich drüber zu diskutieren, dass es im heutigen Internet sicher kein massenwirksames Instrument ist, da es eben um einzelne Angebote geht und wir allein bei der Pornografie wissen, weltweit gesehen, wenn wir eine Internetseite indizieren, wird es sehr schnell sehr viele neue geben. Dennoch glaube ich, dass die, und das hat auch die Novelle jetzt ja nochmal versucht zu unterstützen, dass diese Orientierungsfunktion, dass sich also ein hoheitliches Gremium mit entsprechender Vorarbeit oder eben ja auch entsprechender Fachkompetenz in der Besetzung und sei es über Wochen oder auch Monate versucht, eine Positionierung zu erarbeiten, ob ein bestimmtes Werk, so sprechen wir auch davon, egal wie es jetzt verbreitet wird, das Zeug hat zu einer jugendgefährdenden Wirkung. Ich glaube, dass das für ja nicht nur die Orientierung, sondern letztlich auch die immer wieder Selbstvergewisserung, welche Inhalte beispielsweise auch aus dem weltanschaulichen extremistischen Bereich sind für Kinder und Jugendliche gefährdend oder nicht. Und zwar ganz eindeutig ja auch unterhalb der strafrechtlichen Schwelle, dass das eine Tätigkeit ist, die nicht zuletzt auch zur pädagogischen Positionierung durchaus wichtig ist. Das Gleiche gilt auch für Kriterienbildung im entwicklungsbeeinträchtigten Bereich. Es ist sozusagen irgendwann eine Zuständigkeitsentscheidung gewesen, dass im jugendgefährdenden Bereich die Bundesprüfstelle dafür zuständig ist, aber nicht zuletzt eben ja auch durch jahrzehntelange Zusammenarbeit mit der KJM an dieser Stelle ist, denke ich, sozusagen ein Gesamtsystem an Kriterienbildung entstanden zwischen Jugendgefährdung und Entwicklungsbeeinträchtigung, von dem ich immer wieder nur sagen kann, ich bin ja nicht nur sehr froh, dass wir hier entsprechende Fallpraxis haben, sondern sie gibt auch viel Orientierung bei der Einschätzung eben immer neuer Medieninhalte im Hinblick darauf, was ist für Kinder und Jugendliche ja beeinträchtigend oder gefährdend oder eben was auch nicht.
Das heißt, sowohl die KJM, also die Kommission für Jugendmedienschutz, als auch Sie mit der Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz profitieren davon, dass sie auf dieser Schnittstelle auch zusammenarbeiten, dass in der KJM beide Instanzen, also sowohl die Länder als auch der Bund, vertreten sind für ihre jeweilige Arbeit?
Ja, das System der KJM basiert ja darauf, dass sozusagen unabhängig von der Herkunft der 12 Sachverständigen ein Gremium geschaffen wurde, das übrigens auch weisungsfrei sozusagen allein am Inhalt orientiert, diese Gefährdungseinschätzungen natürlich letztendlich entscheidet. Die entsprechende inhaltliche Vorarbeit läuft an vielen anderen Stellen. Aber es ist gelungen, an dieser Stelle, genau wie wir zu Beginn ja schon beleuchtet haben, diese ganze große, wie soll man das sagen, Gruppe letztlich der Akteure auf verschiedenen Handlungsebenen, Bund, Länder, viele auf Länderseite ja auch sozusagen als Sprachrohr letztlich auch kommunaler Stellen, wenn wir das bei den obersten Landesjugendbehörden ja so sehen, aber auch natürlich gleichzeitig verschiedener inhaltlicher Ausrichtungen. Wir haben im Jugendmedienschutz Schnittstellen in den Bereich Bildung, in den Bereich nonformale Bildung, in den Bereich Gesundheit, wenn es um die Frage von eben ja auch Wirkungen von Medien bis hin zum Suchtverhalten geht. Wir haben Schnittstellen in den Bereich Strafverfolgung, wenn es darum geht, auch eben sehr strafrechtsrelevante Inhalte, aber eben dann nicht nur danach zu bewerten, ob jemand bestraft werden kann oder nicht, sondern wir wollen eben auch über den Jugendschutz, dass entsprechende Inhalte unabhängig davon nicht zu sehen sind. All diese Sichtweisen werden sozusagen systematisch hier zusammengeführt und das ist sicher eine sehr wichtige Struktur, die es in dieser Form im nächsten Jahr dann ja auch schon 20 Jahre gibt. Und wir kamen jetzt über die Prüfstelle dahin. Hier gibt es eben sozusagen die besondere systematische Situation, die letztlich einfach aus einer gesetzgeberischen Entscheidung eben schon vor 20 Jahren entstanden ist, dass also die Bundeszuständigkeit, die früher über das Gesetz für jugendgefährdende Schriften geregelt wurde, im Prinzip da belassen wurde, wo sie war. Und die muss in Einklang gebracht werden mit der Zuständigkeit für die Rundfunk- und Telemedienregulierung. Ich denke, auf der praktischen Ebene können wir sagen, funktioniert diese Arbeit, diese Zusammenarbeit ja sehr gut, dass sich eben vor allem diese Systeme gegenseitig da unterstützen. Also insbesondere diese Kriterienbildung dann auch laufend zu bearbeiten.
Das klingt vielversprechend. Ist eigentlich heute Regulieren und Einzelfallbehandlung und Verfolgen von einzelnen Anbietern, ist das noch zeitgemäß oder ist eigentlich Moderieren das Gebot der Stunde? Oder wie würden Sie vielleicht ein Verhältnis von beiden zueinander sehen?
Jugendschutz ist in erster Linie Gefahrenabwehr, wenn man es rechtlich betrachtet, neben jetzt pädagogischer Arbeit, wenn es in die Richtung Orientierung geht. Und in der Gefahrenabwehr gilt es ganz klar, hier mit sowohl als auch zu antworten. Wir werden Konstellationen haben, wo der Einzelfall relativ, ja, erst einmal gut verfolgbar ist, weil beispielsweise der Anbieter schlichtweg auch mal bekannt ist oder sogar in Deutschland seinen Sitz hat. Wir werden genauso Sachlagen haben, wo das nicht so ist. Und wo ich ja eben dargestellt habe, wo es dennoch auch ein hohes Interesse gibt, dass bestimmte Inhalte jedenfalls nicht frei verfügbar sind, wo wir möglicherweise eben über andere Schritte, sei es über, ja, wie wir heute sagen, Intermediäre, sei es aber auch über strukturelle Maßnahmen zu gehen, wo derjenige, der eben Plattformen betreibt, dann Aufgaben bekommt, sozusagen ungebetene Gäste auf seinen Plattformen nach Möglichkeit jedenfalls nicht frei gewähren zu lassen. Es gibt da abstrakt jetzt gesagt, unterschiedliche Möglichkeiten, das sieht das Gesetz auch so vor. Dennoch glaube ich, dass wir grundsätzlich sicher in Zukunft noch stärker bei den strukturellen Maßnahmen Möglichkeiten erkennen werden über eben allein die fortschreitende technische Entwicklung, die es erlaubt, beispielsweise auch einfach wesentlich mehr, ob es jetzt Inhalte oder auch sonstige Funktionen sind, technisch zu beherrschen oder zu steuern. Stichwort technischer Jugendmedienschutz, als wie wir es sozusagen aus den klassischen Zeiten erkennen, wo, wir haben das bei der Prüfstelle ja auch, wo es eine Liste der jugendgefährdenden Medien gibt und man denkt, wenn man einem Gewerbetreibenden diese Liste gibt und er achtet brav drauf, dass entsprechende Inhalte in seinem Laden nicht stehen, diese Zeiten sind vorbei. Also wir werden es jetzt sicher mit, aber dann eben auch gleichzeitig Unterstützung der Technik schaffen, denke ich, wesentlich größere eben auch Inhalte oder auch Angebotsformen mit strukturellen Maßnahmen dann jedenfalls im Jugendschutz besser zu machen, als sie heute sind. Was aber keinesfalls ersetzt, im Einzelfall dann eben auch, ich habe es eben bei der Initiierung ja versucht zu beschreiben, am Einzelfall sozusagen auch grundsätzliche, ja, inhaltliche Aussagen, aber natürlich möglicherweise auch Regulierungserfolge zu erzielen, die dann entsprechend auch Wellen schlagen. Ich glaube, dieses Zusammenspiel werden wir weiterhin haben. Das ist übrigens auch in vergleichbaren Fällen allein ja schon im Hinblick auf die äußere Aufmerksamkeit durchaus so, dass man auch gerne mal den Einzelfall, ja, kommunikativ hochzieht, um es überhaupt mal erklären zu können, was man da so schaut oder tut. Und in Wahrheit geht es natürlich auch um systemisches Arbeiten, dass eben idealerweise auch nicht nur im Einzelfall etwas passiert, sondern auch ja durchaus mit guten strukturellen Maßnahmen dann auch in einer Vielzahl von Fällen. Aber weder noch, sondern sowohl als auch.
Ja, sowohl als auch klingt deutlich besser als weder noch.
Ja.
Was würde ja dann doch die Aufgabe bedeuten. Wir reden ja die ganze Zeit über Angebote, die ja an Ländergrenzen und an nationalen Grenzen kaum noch Halt machen. Vielleicht über die Sprachbarriere. Nicht jeder ist des Italienischen mächtig, der so wie sie in Siena studiert hat. Oder nicht jeder mag jetzt unbedingt dänische Untertitelung für norwegische Filme, keine Ahnung. Aber ich möchte darauf hinaus, dass ja Europa ein ganz erhebliches Wort jetzt demnächst mitreden wird. Wir haben diese nationale Regelung, wir haben den Jugendmedienschutzstaatsvertrag, wir haben das Jugendschutzgesetz, was ja relativ neu ist und diese Bereiche, die Sie eben angesprochen haben, auch schon mitbedenkt. Bis dahin, dass Sie nachdem, ich glaube, es ist der 24a, auch an ausländische Plattformanbieter rangehen können mit nicht unerheblichen Bußgeldern. Wenn jetzt die Europäische Kommission, wenn jetzt Europa mit dem DSA, dem Digital Service Act, eine europäische Aufsichtsstruktur schafft, ist das dann hier alles hinfällig?
Das glaube ich nicht. Wir haben zum einen eben bei der Aufzählung der neuen Aufgaben noch vergessen zu erwähnen, die Anbietervorsorge, die ist also auch in dem neuen Aufgabenkatalog neben der Weiterentwicklung angelegt. Also hier ist nicht sozusagen der Dialog mit den Anbietern gemeint, eben was kann entwickelt werden, wie kann Jugendmedienschutz auch weiterentwickelt werden, sondern hier geht es um ein zwar aus meiner Sicht neuartiges Regulierungsinstrument, steht auch in den Gesetzesmaterialien, der Begriff dialogische Regulierung.
Ich glaube, das ist für uns alle neuartig.
Das ist neuartig. Es setzt im Prinzip darauf auf, dass auch der Gesetzgeber davon ausgeht, dass sozusagen eben, jetzt haben wir das wieder genau, das System, nicht nur der Einzelfall, wo sozusagen dann die Summe der Einzelfallregulierungen so etwas wie Fallpraxis und somit ein System ergibt, Wirkung zeigt, sondern es soll eben gleichzeitig darum gehen, dass letztlich in einem, ja, Wirksamkeitsaustausch könnte man es vielleicht nennen, Prüfsysteme, Kriteriensysteme, jedenfalls durch die öffentliche Hand so beeinflusst werden, dass also eben auch öffentliche Interessen, wie in diesem Falle eben der Kinder- und Jugendschutz, ausreichend zur Wirkung kommen. Das Gesetz setzt das um, sozusagen in einem gestuften Verfahren. Sollte der Dialog, der dann wiederum aber kein nettes Geplauder ist, sondern eben auf Grundlage bestehender Kriterien eben Handlungserfordernisse aufzeigen soll, sollte der nicht zur Wirkung gehen, kann über sozusagen mehrere Stufen, auch unter Beteiligung von Selbstkontrolle, am Ende sogar der Staat entsprechend Anordnungen treffen. Und wenn diese nicht befolgt, ist auch eine Bußgelderfordernis angelegt. Jetzt ist es so, dass der DSA grundsätzlich die Medienordnung beziehungsweise auch die entsprechende Umsetzung der Aufgaben in Deutschland wahrscheinlich gar nicht mal komplett neu regeln wird. Es wird aber neu sortiert. Es werden auch einige gesetzliche Begriffe anders lauten, da es nämlich darum geht, diese Ordnungen auf europäischer Sicht zu vereinheitlichen. Das ist grundsätzlich erstmal eine sehr positive Entwicklung. Ich denke, also aus Sicht des Jugendmedienschutzes werden wir Vorteile kriegen, dass die bisherige Schlupflochproblematik, also es werden sich Mitgliedstaaten gesucht von großen weltweiten Anbietern, wo man offensichtlich davon ausgeht, dass die Regulierung eine andere ist als beispielsweise in Deutschland. Die könnte durch diese Entwicklung, dass also eben jetzt nicht nur vom materiellen Recht her, sondern auch von der Regulierungsseite her in Europa sozusagen dieselben Regeln gelten, möglicherweise verändert werden. Wir haben gleichzeitig eine völlige Systemveränderung, weil wir jetzt eine neue Handlungsebene dazu bekommen, nämlich die europäische, die die ganz großen Anbieter direkt regulieren soll. Und wir haben insbesondere, das ist sicher das Interessanteste, jetzt neu eben auch eine Koordinierungsfunktion, sowohl eben auf europäischer Ebene, wie aber auch in die Mitgliedstaaten hinein, den Digital Service Coordinator. Und wir haben zusätzlich auch noch die Möglichkeit, gerade in Großmitgliedstaaten, dass nationale Behörden, die bisher sektorale Zuständigkeiten hatten, eben auch, wenn entsprechend der Mitgliedstaat das so regelt, diese auch weiterhin in diesem Bereich tätig sein können. Wie das jetzt alles organisatorisch oder eben auch strukturell läuft, werden wir spätestens am Ende des nächsten Jahres, ich sage mal, schon wissen. Das heißt, es stehen durchaus jetzt sehr interessante und natürlich letztlich auch politische Prozesse hervor, was die Bundesrepublik Deutschland jetzt in der Umsetzung organisatorisch von den Zuständigkeiten regelt oder nicht. Ich denke, dass wir am Ende neben jetzt diesem Aspekt einheitlicher Rechtsrahmen gerade für den Kinder- und Jugendmedienschutz keine Verschlechterung haben. Wir haben einige ausdrückliche Regelungen zum Jugendschutz im DSA enthalten, auch nicht zuletzt dank bundesdeutscher Intervention. Das ist nicht wenig. Wir werden wahrscheinlich relativ viel Unsicherheit haben, diese ja gleichzeitig sehr dürren Sätze sozusagen in unser System dann zu übersetzen. Es werden auch Begrifflichkeiten sich deutlich ändern. Gleichzeitig haben wir sehr viel, wo es darauf aufsetzt. Und meine Überzeugung ist auch, dass die Nachfrage nicht jetzt nur an dem System sowieso Kinder- und Jugendmedienschutz, sondern auch an der Arbeit, die wir hier in langen Jahren geliefert haben, auch in Deutschland, die wird weiter hoch sein. Möglicherweise sogar im europäischen Austausch sich noch einmal gegenseitig befruchten, weil bestimmte Gefährdungsphänomene natürlich kein nationales Phänomen sind. Gleichzeitig, wir kennen das schon in Deutschland im Föderalismus, gibt es auch hier immer das Thema bei gesellschaftlichen Entwicklungen oder auch Diskursen sogar einer kulturellen oder regionalen Unterschiedlichkeit. Das wird in Europa nicht anders sein. Das kann dem System am Ende nur gut tun, weil nicht zuletzt eben entsprechende Medien, jetzt nicht nur Angebote, sondern auch Nutzungsformen in Europa alle die gleichen sind. Wenn man heutige Kinder oder Jugendliche sieht, wie selbstverständlich sie jetzt auch mit jetzt nicht nur Kindern aus anderen Ländern kommunizieren, sondern auch eben welche Medien vorlieben, welche ja letztlich sogar jugendkulturellen Entwicklungen dort mehr oder weniger synchron laufen, kann das auch eine große Möglichkeit sein, dass also nicht zuletzt auch Medienkompetenzförderung, die ja auch im DSA thematisiert ist, letztlich nicht mehr an Länder oder Staatsgrenzen halt macht, sondern auch hier eine Verknüpfung stattfindet.
Und wird die Bundeszentrale ihren Hut in den Ring werfen, wenn es um die Besetzung des nationalen Koordinators geht?
Das wird sie nicht.
Wir könnten bestimmt noch ganz lange reden über ganz viele Aspekte, die wir noch nicht angesprochen haben, aber unsere Zeit ist schon fast rum. Zum Schluss wüsste ich gerne noch, wie viel Jugendmedienschutz steckt in Herrn Gutknecht? Wie viel haben Sie tatsächlich noch mit den einzelnen Aspekten zu tun oder inwieweit sind Sie doch auf der administrativen Schiene unterwegs? Wissen Sie noch, was der nächste Fall in der KJM sein wird? Das müssen Sie wissen, weil Sie da mitarbeiten. Aber wissen Sie noch, was Ihre Mitarbeiter an aktuellen Fragestellungen auf dem Tisch haben? Oder schafft man das gar nicht mehr in der Funktion?
Meine Aufgabe ist es natürlich, einen Überblick zu behalten, große strategische Linien zu finden, beziehungsweise natürlich auch einfach im sehr spannenden Aufbauprozess meiner Behörde auch einfach mal den Überblick zu halten, welche Schritte jetzt als nächstes auch wichtig sind. Das zeigt aber trotzdem, passt so ein bisschen zu dem, was wir eben hatten mit Einzelfall oder Struktur, immer sich noch am besten, wenn eben aber auch im Einzelfall verstanden wird, wie sozusagen die jetzt nicht nur aktuellen Themen diskutiert werden, sondern auch welche ja letztlich Grundstrukturen dahinter liegen. Ich mache nun ja schon seit auch einiger Zeit ja nicht nur Kinder- und Jugendmedienschutz, sondern komme aus dem Kinder- und Jugendschutz an sich. Das hat mich eigentlich immer fasziniert, sozusagen zwischen temporären oder auch Einzelfällen. Ja, letztlich sogar nicht nur jetzt juristisch, das ist sowieso dann meistens immer das Gleiche, wenn es um Grundrechte geht, sondern aber auch so dahinterliegende Wirkungsmechanismen zu erkennen. Das hat nämlich dann letztlich dann auch wieder Orientierung oder auch ein Stück weit Gelassenheit gegeben, dass man versteht, wie eben in diesem Kontext letztlich ja, wie viele Gefährdungen muss man Kindern und Jugendlichen sogar zumuten, damit sie lernen, auch gut damit umzugehen. Und wo ist letztlich die Gefahr so groß, dass jemand eingreifen muss, um ja entweder Leitplanken zu setzen, damit Kinder und Jugendliche dort nicht hingehen, beziehungsweise sogar zu regulieren, damit diese Gefährdungen nicht ausgeübt werden. Letztlich geht es um diesen dauerhaften Spagat zwischen Stärken und Schützen. Und mit diesem Bild kriegt man ja nicht nur viele Einzelfälle vielleicht dann doch wieder halbwegs auch sortiert, sondern dann ist es auch wichtig, immer wieder in die Fälle reinzugehen. Aber Sie haben natürlich recht, im Zweifel bin ich eher auf der Vogelperspektive und auf der grundsätzlichen Ebene unterwegs. Nicht zuletzt in der KJM, wenn es dann mal zu einem Einzelfall kommt, sieht man aber dann doch auch, dass nicht selten am Einzelfall die grundsätzlichen Fragen immer wieder zu diskutieren sind. Und insofern bin ich weiter auch im Einzelfall drin.
Also stärken und schützen, das ist doch ein super Schlusswort. Sie sind nah dran, um den Überblick zu behalten. Das finde ich auch eine sehr gute Aussage. Vielen Dank, Herr Gutknecht, für das interessante Gespräch. Wir sind nämlich am Ende unserer Folge des TLM-Podcasts Medienvielfalt Thüringen angekommen. Sonst sprengen wir den Rahmen und das wollen wir ja nicht. Vielen Dank insgesamt fürs Zuhören und auf Wiederhören bis zur nächsten Folge. Beim nächsten Mal hat sich hier Professor Dr. Mark D. Cole angekündigt und das passt ja insofern nahtlos zusammen. Ich möchte mich mit ihm nämlich intensiver über die Regeln aus Brüssel für die Medienwelt in Thüringen unterhalten. Da wird natürlich der DSA und alles, was damit zusammenhängt, die zentrale Rolle spielen. Mein Name ist Kirsten Kramer. Sie finden diesen Podcast zum Nachhören überall da, wo es gute Podcasts gibt. Natürlich auch auf Spotify, Google Podcast oder Apple Podcast und selbstverständlich auch auf unserer Homepage unter www.tlm.de.